Hallo und herzlich willkommen beim Mug Talk. Thema heute: Ransomware und Maßnahmen, die vor und nach einem Vorfall wirksam helfen, Schaden zu vermeiden bzw. benötigt werden, falls es doch passiert ist. Mein Name ist Yannick Engber und ich arbeite im Data Analytics Umfeld des Professional Service und Consulting Bereichs der Magellan. Unsere Motivation, über das Thema zu sprechen, ist geprägt von Gesprächen mit Geschädigten und dem Versuch, in insgesamt 3 Folgen über wirksame Mittel zu sprechen, welche Ihnen dabei helfen, mit der Situation umzugehen. Ich freue mich, im ersten Teil mit Dominik Kunkel zu sprechen und sage an dieser Stelle herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass du heute mein Gesprächspartner bist. Magst du dich selber einmal kurz vorstellen?
Hallo Yannick, sehr gerne und danke für die Einladung. Wie du schon angekündigt hast, mein Name ist Dominik Kunkel und ich verantworte bei der Magellan die Abteilung Cloud und Data Center Services.
Ja, wie auch schon im Intro erwähnt, haben wir immer mal wieder mit geschädigten Unternehmen zu tun, welche wir unter anderem bei einem Wiederaufbau von ihrer Infrastruktur unterstützen und generell einfach beraten, wenn es dazu gekommen ist, dass es einen Vorfall gegeben hat. Kannst du vielleicht mal kurz anreißen, was eigentlich dazu führt oder was auf geschädigte Personen in einem Fall von Ransomware zum Beispiel zukommt?
Natürlich. Zunächst einmal muss ich sagen, dass es hier leider keine Universalantwort gibt. Wir erleben die unterschiedlichsten Szenarien. Da gibt es zum einen die Kunden, die tatsächlich leider vor dem Nichts stehen. Das heißt, deren gesamte Infrastruktur von null auf neu aufgebaut werden muss. Zum anderen erleben wir Situationen, in welchen die Backup- und Disaster-Recovery-Konzepte des jeweiligen Kunden funktionieren und die Infrastruktur recht schnell wieder lauffähig ist.
Das heißt, wenn ich zusammenfasse, sind in deinen Augen notwendige Schritte einfach im Vorfeld nicht passiert, beispielsweise eine Datensicherung oder Backup?
Ja, absolut. Datensicherung, Backup, Rollenkonzepte, Beschränkungen beim Ausführen von Skripten und Dateien, E-Mails, Updates für Hardware und Software, all das kann dazu führen, dass halt der Schaden nicht so hoch ist. Das A und O ist tatsächlich hier aber auch leider das ungeliebteste Thema, nämlich Backup bzw. Disaster Recovery. Die Themen, die gerade genannt sind, sind alle wichtig, um Einfallstore zu minimieren. Nehmen wir zum Beispiel die Rollenkonzepte. Gerade wenn es um die Themen Privileged Access Management geht, also wie schütze ich die besonders privilegierten Accounts, oder das zügige Einspielen von Systemupdates für Software und Hardware. Das alles ist absolut wichtig, um die Angriffsvektoren zu minimieren. Aber das, was am Ende zählt, ist die Überlegung, was passiert, wenn all dies versagt. Generell gibt es im ersten Moment, wenn der Befall aufgetreten ist, immer eine große Konfusion und sehr, sehr viel Adrenalin erfahrungsgemäß. Selbst hier hilft es schon ungemein, wenn man auf Konzepte zurückgreifen kann, welche in guten Zeiten erstellt und auch trainiert wurden. Wenn diese Konzepte sowohl organisatorisch als auch technisch umgesetzt und ständig einem Review unterzogen wurden, kann man im Worst Case tatsächlich sehr besonnen handeln und den Schaden und Aufwand, der entsteht, maximal minimieren.
Klingt absolut einleuchtend. Ich habe in der Recherche vorher so ein Bild gesehen. Da geht es so ein bisschen darum, dass man visualisiert mit mehreren Scheiben löchrigem Käse, dass es ganz viele unterschiedliche Maßnahmen gibt, die vielleicht alleine gestellt nicht ausreichen, um wirklich einen Schutz darzustellen, aber in einem gemeinsamen Verbund wirklich dabei helfen, eine Sicherheitsniveau letztendlich zu bringen. Also angefangen mit persönlichem Verhalten, ne, dass ich nicht jede E-Mail aufmache, wo ich den Absender vielleicht nicht kenne oder wo der Anhang schwierig ist, dass ich auch respektiere, dass ein Arbeitsrechner ist zum Beispiel. Fallen dir noch weitere Sachen ein, die man so in diese Reihe mit auflisten könnte?
Ja, absolut. Es gibt zum einen das, was du beschrieben hast, die Eigenverantwortung und auf der anderen Seite, ganz wichtig halt, auch den gemeinsamen Verantwortungsbereich, wo es dann wieder darum geht, was ist zum Beispiel mit bestehenden Konzepten, die ich habe, sind die komplett überall bekannt und werden die gelebt? Lass mich das an 2 Beispielen erläutern. Wir waren bei einem Kunden nach einer Attacke involviert und standen vor einer vollständig verschlüsselten Umgebung, inklusive der Backups. Hier mussten wir mit den zuständigen Administratoren ohne Dokumentation alles aus den jeweiligen Köpfen heraus wieder aufbauen, da die Dokumentation leider nur digital vorgehalten wurde. Durch dieses Problem alleine wurde die Wiederanlaufzeit um ein Vielfaches erhöht, ohne dass hier eine Art von Technik und deren Wartezeit überhaupt involviert war. Auf der anderen Seite haben wir schon Kunden erlebt, wo die Kombination mit unterschiedlichen technischen Maßnahmen, Volumenschattenkopien, regelmäßige Backups, Wiederanlaufprüfung, Datenreplikation zwischen Standorten, reibungslos funktioniert haben und auch erprobt wurden und wir waren nach einem halben Tag komplett wieder online mit einem Datenverlust von lediglich 10 Minuten. An diesen Beispielen sieht man sehr eindrücklich, worauf es wirklich ankommt und wie sich alle Themen hier ineinander verzahnen können.
Ich habe eine schöne Information bzw. Zusammenstellung gefunden, die im Internet das Thema insgesamt auch nochmal skizzierte. Das ist von der Allianz für Cybersicherheit. Wir werden im weiteren Verlauf der Beschreibung dieses Podcasts den Link zu dem Thema tatsächlich auch beifügen. Da geht es vor allem darum, tatsächlich nochmal so einen Maßnahmenkatalog komplett zu beschreiben. Also auch wirklich rudimentäre Basics, die aber einfach dabei helfen, Kleinigkeiten, die man sofort umsetzen kann, zu berücksichtigen. Also ich nenne jetzt mal einfach zwei Beispiele und wahrscheinlich fallen die auch wieder Tausende dazu ein, was man noch weiter bringen könnte. Bei mir fängt es halt immer damit an, privilegierte Benutzer auf den System soweit für ihren Bedarfszweck einzuordnen. Und was ich genau damit meine ist, schränkt doch einfach die lokalen Administratorenrechte total auf das ein, was absolut notwendig ist. Weiteres Beispiel, was mir immer wieder kommt, ist, dass diese ganzen Browser-Extensions tatsächlich oftmals auch ein Einfallstor sind oder eine zumindest mal Schwachstelle darstellen, um ja, dass sie betrachtet werden sollten. Fallen dir auch noch signifikante Beispiele für so etwas ein?
Definitiv. Zusätzlich zu den gerade genannten Beschränkungen beim Ausführen von Skripten und Dateien ist hier sehr, sehr hervorzuheben, weil das gepaart mit Updates für Hard- und Software, was wir als Überschrift hatten, minimiert tatsächlich sämtliche Angriffsvektoren schon, erlaubt überhaupt erstmal die Möglichkeit zu steuern, was auf den Rechnern, zum Beispiel auch mit Endpoint Detection und Response Software, was hier überhaupt noch Schaden anrichten kann. Nimm als Beispiel die altbekannten Zero-Day-Attacken, wo ein Patch für die Software schon verfügbar war. Der Admin hat sie nicht eingespielt, aus mit Sicherheit nachvollziehbaren Gründen aus der ersten Sicht heraus. Aber erst durch das Ausführen von Skripten und Dateien, gerade aus unbekannten Quellen, wird der Angreifer in die Lage versetzt, hier überhaupt Schaden anzurichten.
Ich habe vor ein paar Tagen gelesen gehabt, dass Microsoft jetzt wieder übergegangen ist und die Makros ohne vorherige Erlaubnis wieder auszuführen. Wie bewertest du das gerade aktuell? Und hast du eine Empfehlung, die wir unseren Zuhörern mitgeben können?
Tatsächlich hier die gute Empfehlung gesunden Menschenverstandes. Natürlich macht es auf der einen Seite Sinn, Microsoft hat das ja auch sehr lange und ausführlich beschrieben, wo wir sagen, okay, mit diesen Gesichtspunkten ist das in Ordnung. Allerdings ist auch hier wieder Theorie und Praxis der Unterschied. In der Praxis kann das Ganze nur sicher funktionieren, wenn sämtliche der gerade beschriebenen Punkte, wenn die ineinander greifen, weil nur so ist es möglich, hier die erhöhte Gefahr einfach wieder abzuwenden.
Das heißt, wir sprechen dann teilweise auch sogar von Gruppenrichtlinien, die das berücksichtigen oder ja mit E-Mail-Protection, die im Prinzip in der Sandbox das erstmal ausführt. Oder an was denkst du dann noch?
Absolut, genau das ist der Punkt. Zusätzlich ist hier hervorzuheben Rollenkonzepte, die Beschränkung, Ausführung von Skripten und Dateien auch auf Betriebssystemebene, bis hin zur Datensicherung bzw. des Backups, damit ich hier einfach sicher gehen kann, dass sollte meine Sicherheitssoftware hier einmal nicht zuschlagen, dass ich dann immer noch den Schaden A minimiere und B hier im Zweifelsfalle auch wieder den Weg zurückfinden kann. Das Ganze ist immer sehr, sehr gut zu unterfüttern mit Awareness-Trainings, wo einfach die User wissen, oder lernen, dass wir eben nicht auf jeden Link klicken sollten, um dann hier den Schaden so gering wie möglich zu halten, beziehungsweise im Idealfall gar nicht erst auftreten lassen.
Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen wirklich Maßnahmen an die Hand geben, die sofort wirksam sind, also was man wirklich, wenn man motiviert morgen in den Arbeitstag reinstarten würde, direkt umsetzen kann. Wo es eigentlich kaum irgendwie eine Anschaffung bedeutet, wo wenig Implikationen wirklich hinten dran anstehen. Was würdest du denn sagen von einer Priorität, wenn es deine Aufgabe wäre, neu in einem Unternehmen zu sein und das hat wenig Security-Fokus bislang gehabt und gehen wir mal davon aus, das, wovon wir gesprochen haben, ist überhaupt noch nicht umgesetzt. Womit würdest du wirklich anfangen und vielleicht so die ersten drei Schritte?
Bei den ersten drei Schritten würde ich persönlich hingehen und als allererstes unter der Voraussetzung, dass es ja schon vorhanden ist, mir genau das Datensicherungskonzept angucken. Hier bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass alles, was gesichert wurde, auch wiederherstellbar sein muss, um dann hinzugehen zu sagen, das ist mein Fallback. Als zweites das gerade beschriebene Awareness-Training. Hier würde ich einfach hingehen, damit ich mir sicher bin, dass der Einfallsvektor Mensch hier sehr gering gehalten wird, dass ich hier sehr mündige Anwender habe, womit ich mir sicher sein kann, dass wir hier nach diesem Training schon einen sehr, sehr großen Vektor nicht mehr haben. Und als drittes würde ich sagen, Updates für Hard- und Software, sprich das gepaart vielleicht sogar schon mit ersten Ideen eines Rollenkonzeptes. Wie mache ich mein Patch-Management? Das sollte für die ersten Top-3-Themen reichen, damit ich hier die Möglichkeit habe zu sagen, mein Angriffsvektor ist minimiert und kann dann, je nachdem, wie das Ganze flankiert wird, was natürlich auch ehrlicherweise Budgetthemen sind, durch Security-Software, durch Security-Appliances ergänzt werden.
Gibt es einen Vorteil, wenn man, sagen wir mal, man gründet ein Startup oder eine neue Firma? Gibt es Konzepte, die gerade so aktuell sind, dass es bedeutet, also beispielsweise als Laie jetzt darüber gesprochen, nur noch in die Cloud zu gehen und Cloud-only zu machen, bringt das Vorteile? Gibt es irgendwelche Sachen, wenn man denn bereit ist, ein bisschen Geld auszugeben, weil man das Gefühl hat, man hat das ein bisschen schleifen lassen und möchte jetzt irgendwie was machen, gibt es irgendwie Abkürzungen, von denen du berichten kannst, was sinnvoll ist, mit sich oder womit du auch Gespräche führst?
Absolut. Also tatsächlich gibt es nicht die eine Lösung. Das ist von Kunde zu Kunde, von Szenario zu Szenario sehr unterschiedlich. Was man aber mit Sicherheit immer sagen kann, ist, gerade wenn wir an die Dienste von Software as a Service denken, ich habe halt relativ wenig Unterbau, den ich selber noch betreiben muss. Und damit fallen für mich natürlich als Firma, gerade als Startup, sehr, sehr viele Security-Aspekte weg. Zum Beispiel, wenn ich keine eigene Hardware bei mir stehen habe, sondern einen Cloud-Anbieter dafür verwende, muss ich mich nicht um Beschaffungszyklen und Update-Zyklen dort kümmern. Wo Licht ist, ist bekanntermaßen auch Schatten. Auch hier bleibt es mir nicht benommen zu sagen, ich brauche leider Gottes ein Datensicherung- bzw. Backup-Konzept. Weil was viele nicht verstehen oder gar nicht erst gesehen haben, die, mit denen wir reden, ist leider, dass die Datenverfügbarkeit sich immer nur bei den Cloud-Anbietern auf die Dienste bezieht, nicht auf die reinen Daten. Und somit obliegt die Verantwortung der Datensicherung wieder bei mir.
Ich würde an einem Punkt gerne nochmal anhaken. Mit meinem Team bin ich ja überwiegend in dem präventiven Bereich. Das bedeutet, ich helfe Kunden dabei, Daten zu sammeln und so eine Ransomware-Attacke tatsächlich frühzeitig zu erkennen. Aber mich hat das Gespräch mit dir oder grundsätzlich die ganzen Gespräche, die ich mit dir und über unsere Kunden und solche Vorfälle haben, einfach nachhaltig nochmal so ein bisschen wachgerüttelt. Warum ich es auch wichtig finde, darüber nochmal zu sprechen. Und vielleicht magst du uns nochmal einen detaillierteren Einblick da drin legen, was es bedeutet, wirklich geschädigte Unternehmung zu sein in einem Fall von Ransomware.
Ja, sehr gerne. Zunächst einmal muss ich sagen, den allerschlimmsten Fall, den wir miterleben mussten, tatsächlich ging es hier um Jobverluste. Weil je nachdem, wie schwer es dich trifft, stehst du IT-technisch vor dem Nichts und musst dir halt überlegen, wie kann ich meine Unternehmung, meine Wertschöpfung überhaupt fortführen. Das meiste kriegen wir mit tatsächlich relativ früh. Durch Hilfsmaßnahmen, wie du sie jetzt beschrieben hast, sind immer mehr Kunden in der Lage, festzustellen, dass etwas nicht funktioniert, wie es so schön heißt. Auf der anderen Seite gibt es immer noch leider viele Kunden, wo wir merken, da ist die Awareness noch nicht da und da reden wir hauptsächlich über organisatorische Maßnahmen. Kein adäquates Monitoring bis hin zu keine Bereitschaftsdienste oder einfach Dinge, die einen davon abhalten, dass man rechtzeitig feststellt, hier gibt es irgendeine Anomalie. Dementsprechend unterschiedlich ist es, wenn wir gerufen werden, in welchem Zustand sich ein RZ in dem Moment befindet. Das kann auf der einen Seite sein, dass man merkt, oh, nur mein File-Server ist nicht erreichbar oder die Daten lassen sich nicht öffnen. Das kann tatsächlich aber auch bis zu dem Fall sein, dass man merkt, alle meine virtuellen Maschinen sind nicht mehr erreichbar, meine physischen Server sind verschlüsselt, nicht erreichbar, wie auch immer sich das tatsächlich in dem einzelnen Fall dann darstellt. Von den Maßnahmen her gibt's einige Sofortmaßnahmen. Die bekannteste ist, glaube ich, als allererstes erstmal schauen, was genau ist aktuell betroffen, wo kann ich sinnvoll Netzwerkverbindungen kappen, wie kann ich bestehenden Schaden vermeiden etc. pp. Und danach geht's, so wie ich es eingangs schon beschrieben habe, tatsächlich direkt ans Eingemachte. Wer arbeitet wie, in welchen Abteilungen, wer muss etwas dazu sagen? Gibt es erprobte Konzepte? Gibt es Dokumentation? Wer entscheidet überhaupt, dass jetzt ein Notfall da ist? Und auch organisatorisch, wer muss involviert werden? Nimm zum Beispiel mal einen Fall, den wir erlebt haben, wo die Geschäftsführung den IT-Notfall ausgerufen hat, wo dann aber eine Versicherung, die in dem Fall eingesprungen ist, uns ein Emergency Response Team vorgesetzt hat. Hier gab es ganz klare Strukturen, die eingehalten werden mussten, damit überhaupt die Versicherung in die Lage versetzt wurde, hinterher Schaden, gerade finanzieller Art, zu minimieren. Ein weiterer Punkt, der sich tatsächlich bei solchen Themen im Nachhinein immer wieder als sehr wichtig herausgestellt hat, ist, was sind denn die Bedingungen, unter welchen ich Wiederherstellungsmaßnahmen mache? Ich habe einen Fall miterlebt, wo die Ermittlungsbehörden, die involviert waren, das Rechenzentrum beschlagnahmt haben. Das heißt, die Datenwiederherstellungsszenarien, die waren zwar da, es war aber schlicht keine Hardware mehr da, auf die wir hätten wiederherstellen können. Und all das zeigt, dass wir in solchen Fällen auch von externen Faktoren einfach abhängig sind, die im Idealfall vorher bekannt sind und wo dann Konzepte direkt greifen können, dass ein Dienst oder ein gesamtes Rechenzentrum schnellstmöglich wiederhergestellt werden können.
Ja, und deswegen war es für mich auch total wichtig, mit dir da einfach nochmal drüber zu sprechen, weil man kann nicht genug stressen, dass es am Ende wirklich bedeutet, friss oder stirb, Datensicherung ja oder nein. Vielen Dank, Dominik.
Sehr gerne.
Ich finde, das war eine tolle Zusammenfassung der letzten Gespräche, die wir zu diesem Thema auch hatten. Wir hoffen beide oder generell als Magellan, Ihnen da einfach ein Stück weit Mut gemacht zu haben, sich mit Konzepten, vielleicht auch ein bisschen trockener Materie, etwas mehr auseinanderzusetzen und mit kleinen Schritten trotzdem an ihrem Sicherheitsniveau etwas zu arbeiten. Wie gesagt, die Allianz für Cybersicherheit hat das nochmal gut zusammengefasst und wir geben eine Verlinkung rein, wenn Sie das Ganze nochmal nachlesen wollen. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.